Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. An den Mikrofonen sind heute Katrin Berkenkopf, Redakteurin des Versicherungsmonitors, und die Chefredakteurin Friederike Krieger. Hallo Frieda.
Hallo Katrin.
Wir sprechen über New Work. Diesen Ausdruck kennen viele, zumindest in den privilegierten Büroberufen, seit die Pandemie mindestens vorübergehend abgeflaut ist und in den Unternehmen darüber nachgedacht wird, wie die Arbeit denn künftig organisiert wird. Tatsächlich ist der Ausdruck New Work aber viel älter. Ich habe nämlich mal nachgeschaut, um hier ein bisschen Angeberwissen zu verbreiten. Es hat mich halt interessiert, wo das eigentlich herkommt. Und geprägt hat den Begriff New Work der gebürtige deutsche Friedhof Bergmann, schon 1931 geboren und mittlerweile auch verstorben. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg dann in die USA emigriert und hat da das Konzept um 1980 rum entwickelt. Und das war eine Art Gegenmodell zur kapitalistischen Lohnarbeit und stark von den Gedanken an Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit geprägt. Seither wurde das Konzept natürlich von Arbeitswissenschaftlern weiterentwickelt, auch beeinflusst durch neue Technologien, die dann ja auch immer neue Arbeitsmöglichkeiten mit sich bringen. Wir denken, wenn wir jetzt so unwissenschaftlich darüber reden, ja bei New Work meistens an zwei Aspekte, nämlich den Ort der Arbeit, also Büro versus Homeoffice oder Remote Working, und die Gestaltung des Arbeitsplatzes. Und wir beide, also Friederike und ich, haben ja in dieser Woche auch über das Thema geschrieben. Und du hast sogar eine Veranstaltung dazu besucht, Frieda, nämlich das Breakfast Briefing des Versicherungsmonitors. Wo geht's hin mit New Work in der Versicherungswirtschaft? Waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da einig oder gab es da ganz verschiedene Vorstellungen?
Ich denke, also, natürlich gibt es an der Oberfläche auch mal sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie das dann, wie man das konkret ausgestaltet. Aber ich glaube, im Groben sind sich alle einig, dass es jedenfalls nicht so ein Zurück gibt wie in die Zeit vor der Pandemie. Dass halt alle jetzt einfach wieder ins Büro zurückkehren und ganz normal arbeiten, wie sie es vorher getan haben. Wir haben das Thema Homeoffice, wir haben auch noch andere Diskussionen rund um Flexibilität, wie zum Beispiel auch die Vier-Tage-Woche und solche Dinge. Also ich glaube, es ist, und halt auch die Digitalisierung und neue Kundenansprüche, und das beeinflusst auch die Arbeitsweise. Also ich glaube, es sind sich schon alle einig, dass kein Arbeiten wie früher geben wird. Aber wie es konkret ausgestaltet wird und auch ob diese ganzen neuen Bürowelten mit Kuschelecke, sage ich jetzt mal, und Kickertisch und so dem ganzen Drumherum, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist oder ob das vielleicht in ein, zwei Jahren schon wieder verschwunden ist und auch wieder die Büros ganz anders organisiert sind. Also da ist halt ein großes Fragezeichen dran. Also es wird sich was verändern, das ist allen klar, aber wirklich wohin es geht, ich glaube, das ist eher so auch ein bisschen Trial and Error. Da muss man einfach mal gucken, wie sich das entwickelt und dann immer wieder anpassen. Das ist so eine Reise mit offenem Ende.
Ja, und die Reise hat ja eben wirklich auch eben gerade erst richtig angefangen. Es gibt viele neue Möglichkeiten, aber damit ja offenbar auch neue Belastungsfaktoren, neue Gefahren für Stress. Das hat zum Beispiel Jutta Solger erklärt, die ist Head of Transformation and Development bei der AXA hier in Köln. Was waren denn da ihre Beispiele?
Also das eine, was sie angesprochen hat, ist das, was sie Technostress nannte. Also einfach dieses das Digitale, das hybride Arbeiten, wenn man dann wieder eine Videokonferenz hat und wieder dieses nicht funktioniert und jenes nicht funktioniert und man sich total blöd vorkommt und man einfach frustriert ist und sich inkompetent fühlt und einfach dadurch, dass dadurch bei den Mitarbeitern halt einfach viel Stress entsteht.
Kann ich jetzt gut nachvollziehen? Ich vergesse immer, meine Stummschaltung aufzuheben, wenn ich was sagen will bei der Zoom-Konferenz, ja?
Ja, oder solche Sachen, dass man nicht das richtige Mikro eingestellt hat und sowas und dann wieder nicht gehört wird. Und ja, sowas verursacht halt auch viel Stress bei den Mitarbeitern. Und da meinte sie auch, dass man da halt auch gegensteuern muss, indem man die Mitarbeiter halt wirklich sehr, sehr gut schult mit der Technik, dass sie sich da firm fühlen und dass da einfach gar nicht so eine hohe Belastung entsteht. Aber andererseits kann man manche andere Belastungen, da kann man schlecht gegensteuern. Das ist ja immer so ein Punkt bei der Digitalisierung. Das kam bei der Konferenz auch wieder zur Sprache, dass ja auch immer als Argument eingeführt wird, dass die Digitalisierung für die Mitarbeiter gut ist, weil sie sie halt einfach entlastet von einfachen, stupiden Tätigkeiten und sie einfach dann mehr Zeit für anspruchsvolle Sachen haben. Das hört sich ganz gut an, aber
genau.
Frau Solger gab auch zu bedenken, das führt einfach zu einer großen Arbeitsverdichtung. Also, dass man bei so einem langen, stressigen Arbeitstag dann auch einfach keinen Leerlauf hat, gerade durch diese stupiden Tätigkeiten.
Aber die das Gehirn quasi so ein bisschen mal entlastet haben sonst.
Ja, genau, die das Gehirn entlastet haben, die einem ein bisschen Entspannung gegeben haben. Und wenn die nicht mehr da sind, dass das dann auch wieder zu Stress führt und auch wieder ein Problem ist. Also das waren schon interessante Aspekte, die da zur Sprache gekommen sind.
Wo es ja jetzt wahrscheinlich auch noch keine Ad-hoc-Lösung für gibt.
Nee, aber ich würde sagen, so langsam wie das Ganze voranschreitet, ist glaube ich nicht, dass sofort alle einfachen Tätigkeiten wegfallen. Ich glaube, das wird erst so mit der Zeit passieren. Also es wird jetzt nicht von heute auf morgen so sein, dass man nur noch anspruchsvolle Sachen hat. Aber es deutet sich halt jetzt schon an.
Ich hatte ja vor allem darüber geschrieben, was junge Menschen von der Arbeit in der Branche erwarten. Und ich fand es echt beeindruckend, als die Gotha mir erklärt hat, dass wirklich viele potenzielle Bewerber erstmal anrufen und sich erkundigen, wie es denn mit den Homeoffice- bzw. Remote-Working-Möglichkeiten aussieht, bevor sie dann tatsächlich sich bewerben. Da spielt ihnen dann natürlich der Fachkräftemangel in die Hände. Ne? Also zu meiner Zeit kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich sowas getraut hätte. Da hat man höchstens früher angerufen, um sich schon mal irgendwie super zu präsentieren oder so. Und ich habe mit einem Masterstudenten der TH Köln auch gesprochen, der selbst total gerne ins Büro geht, aber sagt, wenn ein Unternehmen da kein Angebot macht, dann ist das einfach ein ganz klares Signal, die haben die Zeichen der Zeit nicht verstanden und die haben sich disqualifiziert bei jungen Leuten. Beim Breakfast Briefing hattet ihr auch einige Nachwuchskräfte da, ne? Haben die diesen Eindruck bestätigt?
Ja. Also wir hatten da so quasi einen ganzen Tisch voll Studenten der Versicherungswissenschaften. Das war eigentlich sehr praktisch, weil es ist ja auch immer schön, wenn man über die Bedürfnisse der jungen Leute redet, wenn man die jungen Leute auch selber dann auch mal fragt, wie es aussieht. Und da kam auch schon, dass denen Flexibilität halt schon sehr wichtig ist, also auch die Möglichkeit zum Homeoffice und so. Aber ich glaube, es gibt ja immer unglaublich viele Vorurteile gegenüber der Generation Z, sind wir, glaube ich, inzwischen. Also der jüngeren Generation, dass dann halt einfach gesagt wird, ja, die sind faul, die sind verwöhnt, die wollen gar nicht richtig arbeiten irgendwie. Die fragen immer gleich nach Homeoffice und Sabbatical und sowas, bevor sie überhaupt richtig angefangen haben. Ich glaube, es ist einfach ein riesiges Missverständnis. Ich glaube, sie sind auch einfach sehr pragmatisch. Es hat sich schon gezeigt, dass zum Beispiel sie auch nicht so das Problem haben, Arbeit und Privates dann so ein bisschen so zu vermischen. Also, dass sie sich dann vielleicht schon gerne irgendwie nachmittags mal 2 Stunden für Sport freischaufeln.
Oder für die Kinder.
Aber dass sie das dann halt abends dann auch sich nochmal ransetzen und dann auch nochmal Geschäftsmails checken, wo dann jemand aus der älteren Generation vielleicht überfordert wäre, wenn er da abends noch irgendwelche Sachen beantworten soll. Also das ist, sie teilen sich halt die Zeit anders ein.
Also das finde ich auch, ich finde diese pauschalen Vorwürfe total nicht nachvollziehbar. Ich glaube auch, die kommen oft von Menschen, die einfach nicht verstehen, wie sich die Arbeitswelt geändert hat.
Ich glaube, es ist auch ein typischer Reflex. Es ist doch immer der Reflex, die Jugend ist schlecht und sie macht das und das falsch. Also es ist, warum sollte es in Bezug auf den Blick auf die Arbeitswelt denn anders sein?
Nur kann man es eben im Moment nicht ignorieren, weil sie so dringend gebraucht werden an den Arbeitsplätzen. Ne? Arbeitsplatzgestaltung ist ja so ein Aspekt, da habe ich bei meinen Gesprächen mitgenommen. Das ist schön, wenn sich die Unternehmen Gedanken machen. Das Ganze hat also auch wieder eine bestimmte Signalwirkung, ist aber dann am Ende nicht entscheidend, wenn es darum geht, ob man ein Jobangebot annimmt oder nicht. Es muss jetzt also nicht jeder seine ollen Büros umgestalten zu einem Loft mit Start-up-Atmosphäre. Gute Büromöbel tun es für den Anfang auch, war eine konkrete Aussage. Bei der AXA geht es aber trotzdem ganz schön hip zu, hast du denn erfahren, ne?
Ja, ich muss sagen, ich kenne es auch immer nur aus Erzählungen. Ich habe es mir jetzt vor Ort bei der AXA noch nicht angeguckt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass sie auch Schaukeln haben. Das hat der Herr Frommer auch nochmal angesprochen. Und Frau Solger hatte auch gesagt, dass sie auch schon mal auf so einer Schaukel hin und wieder gesessen hat, aber dass sie das Problem hat, dass ihr auf diesen Schaukeln schlecht wird. Also
das ist nicht förderlich.
Ja, muss nicht allen Mitarbeitern so gehen, aber es ist halt ein nettes Gimmick irgendwie für den einen oder anderen. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht entscheidend im Kampf um die neuen Talente.
Genau zu dieser Gestaltung gehört ja auch immer dieses sogenannte Desk-Sharing. Also das bedeutet ja, man hat am Ende weniger Arbeitsplätze als Mitarbeitende, weil man eben davon ausgeht, es kommt sowieso nicht an jedem Tag immer jeder rein. Und da fand ich ganz spannend den Hinweis von Jürgen Dürendahl, Personalberater seines Zeichens und Geschäftsführer von Le Groupe Bleu, dass die Unternehmen sich eben dieses Desk-Sharing genau überlegen sollten. Denn wenn man eben damit das Zeichen sendet, muss ja nicht sein, dass du kommst, es können sowieso nicht alle gleichzeitig kommen, dann demotiviert man die Menschen, die sowieso gerne zu Hause sind, noch weiter ins Büro zu kommen. Und wenn ein Unternehmen dann auf der anderen Seite eigentlich denkt, so, ich hätte die Leute gerne hier, dann widerspricht sich das und dann wird das halt nicht funktionieren.
Ja, das glaube ich auch, dass man da aufpassen muss, dass es nicht dieses Signal sendet, von wegen, von euch muss auf jeden Fall ein gewisser Anteil zu Hause bleiben. Ich sage aber nicht welcher, dann bleiben nämlich alle zu Hause irgendwie, glaube ich. Das ist so die Gefahr. Also da muss man, glaube ich, schon aufpassen. Ich glaube, feste Arbeitsplätze sind immer noch was Wichtiges. Auch schon allein, wenn man da irgendwas Persönliches stehen hat. Oder auch nicht ständig seine Notizen suchen will, die man wieder irgendwo abgelegt hat und nicht mehr weiß genau wo. Also das ist ja schon schlimm genug zwischen Wechsel zwischen Homeoffice und Büro, jedenfalls bei mir, dass ich ständig meine Arbeitsblöcke suche. Und ja, wenn man dann auch noch an andere Schreibtische wechselt, dann kommt da, glaube ich, ziemlich viel Chaos raus.
Genau, und das sind sich aber auch, glaube ich, alle einig, dass man sowohl Räume braucht, in denen sich die Menschen dann wieder treffen können, ob es jetzt auf einen Kaffee ist oder zu einer Besprechung, dass man aber auch diese Rückzugsorte braucht. Ne? Also viel kann jetzt digital gemacht werden, aber wenn ich jetzt digital an einer Veranstaltung teilnehme und um mich drumherum sitzen noch meine 5 Kolleginnen im Büro, ist das auch nicht so konzentrationsfördernd. Also ja, da ist, glaube ich, einiges zu beachten bei der Arbeitsplatzgestaltung, auch wenn der Kicker am Ende da nicht sein muss. Ich habe übrigens gestern beim Elternstammtisch auch noch von einer Idee gehört. Soll ja keiner sagen, dass solche Treffen nicht interessant sind. Wie Unternehmen die Menschen mit ziemlicher Sicherheit ins Homeoffice kriegen, falls das denn ihr Ziel ist für diesen Winter. Da gibt es nämlich einen großen Energieversorger, der schaltet jetzt einfach mal in einem Gebäude Freitag schon die Heizung ab. Macht da langes Wochenende. Kann man sich dann vorstellen, wer da noch Lust hinzukommen hat. Ja, in diesem Sinne vielen Dank dir, Frieda, dass du meine Gesprächspartnerin warst. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Sie noch Ideen und Beobachtungen zum Thema New Work haben, freuen wir uns sehr über Ihre Rückmeldung. Am einfachsten geht das ja immer per E-Mail an redaktion@versicherungsmonitor.de. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.